Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, der zweitdeutsche Spiel liegt hinter uns und damit ist auch die Vorrunde abgeschlossen. Am späten Mittwochabend, 22.37 Uhr beginnt die Aufnahme und natürlich wollen wir uns mit dem deutschen Spiel beschäftigen, uns aber natürlich auch mit den anderen Partien beschäftigen und schon einen Blick auf die Hauptrunde werfen, denn dort stehen jetzt alle fest, auch wenn auf der offiziellen Seite der IHF nur 2 und nicht 4 Gruppen aufgeführt werden, aber trotzdem wollen wir natürlich über alle 4 Gruppen reden. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern habe meinen geliebten und geschätzten Experten bei mir, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns anfangen, wie auch beim letzten Mal mit der deutschen Mannschaft und dem Auftritt gegen Ungarn. Am Ende 29-28 haben das deutsche Mannschaft gewinnen können. Knappe Niederlage, unglücklich, weil das Tor 3 Sekunden vor Schluss gefallen ist. Wie bewertest du den ersten Auftritt oder den zweiten Auftritt der WM?
Ja, es war ja von vornherein von Axel Krummer auch als 50-50-Spiel bezeichnet worden und ja, er hat irgendwie recht behalten. Es war in der ersten Halbzeit kein wirklich guter Auftritt der deutschen Mannschaft. Das 14-15, finde ich, war es schon sehr, sehr schmeichelhaft. Also sowohl die Defensive war eigentlich nicht vorhanden im ersten Durchgang, als auch die Offensive mit einigen Problemen, Fehlwürfen. Das war auf jeden Fall nicht wirklich gut. Dann hat man sich so ein bisschen reingekämpft, so in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Auch nochmal ein bisschen Feuer reinbekommen, als Jogi Bitter einen freien Tempo-Gegenstoß voll auf den Kopf bekommen hat. Das hat so ein bisschen nochmal einen Anschub gegeben, so für die letzten, ich glaube, anderthalb Minuten waren es. Da konnte man sich dann nochmal rankämpfen. Und von da aus an war es wirklich so dieses Kampfspiel, was man durchaus erwarten konnte, vor allem auch gegen diese ungarische Mannschaft. Und es ging hin und her. Die Ungarn waren immer, finde ich, einen Ticken besser, einen Ticken mehr drin. So in den entscheidenden Szenen auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen cleverer. Aber deswegen denke ich, alles in allem ist diese Niederlage der ungarische Sieg nicht unverdient gewesen für die Ungarn. Und nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass die deutsche Mannschaft darauf durchaus aufbauen kann. Wir hatten es besprochen, es ist so die erste Standortbestimmung jetzt in diesem Turnier gewesen und ich denke, man kann ein bisschen was Positives rausziehen. Einiges wurde offenbart, woran man arbeiten muss, aber ich sehe jetzt auf jeden Fall nicht schwarz für die Hauptrunde. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also wie gesagt, es ist eigentlich alles in allem, halt so ein knappes Spiel, da entscheidet so das Quäntchen Glück und das war heute auch auf jeden Fall auf ungarischer Seite.
Ja, das war es mit Sicherheit. Lass uns noch ein bisschen ins Detail gehen, denn da gibt es mit Sicherheit einiges zu besprechen. Lass uns mal mit der deutschen Abwehr anfangen und auch damit in Verbindung mit der Torhüterleistung. Ich habe geschaut, 6 Paraden haben wir insgesamt gehabt. Es war sehr, sehr wenig, sowohl von Andy Wolf und auch natürlich, wie Peter, der dann zwar 2 Bälle kurz vor dem Schluss gehalten hat, aber auch in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr so viel zu fassen bekommen hat. Einfach einen Tag zum Vergessen gehabt oder lag es auch einfach daran, dass sie einfach dann auch viele freie Würfe da mit dabei hatten, wo dann Leute einfach unbedrängt aufs Tor werfen konnten, wo es dann für Tor natürlich immer schwieriger ist, als wenn dann der ein bisschen Druck hat, ein bisschen reinkämpfen muss und nicht so frei durchkommen kann?
Sicherlich ein bisschen von beidem. Also die Hilfe vom Block und von der Abwehr war über den Großteil des Spiels nicht wirklich da. Auch als man dann versucht hat, auf 5-1 umzustellen, hat es jetzt nicht wirklich so gut funktioniert, wie zum Beispiel gegen Österreich in der EM-Qualifikation. Und von daher war es so ein bisschen von beidem. Also natürlich wäre es dann schön gewesen, wenn Torhüter auf dem Niveau von Bitter und Wolf dann noch 1-2 Freie mehr weggenommen hätten. Aber die Dinger sind nicht umsonst eigentlich hundertprozentig im Tor und von daher glaube ich, sollte man die Schuld, wenn man es so formulieren will, eher der Abwehr geben, denn das war, finde ich, teilweise sehr passiv, vor allem, wie gesagt, in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte kam so ein bisschen die Körpersprache, kam ein bisschen Aggressivität mit rein, aber ja, es hat dann am Ende wirklich nicht gereicht. Und vor allem dieses, das Anspiel an den Kreis, das hätte man einfach anders handeln müssen, weil irgendwann ist es aufgefallen, dass gefühlt jedes Mal, wenn Banidi am Ball war, gab es entweder Foul, Freiwurf, 2 Minuten oder eben ein Tor, 8 von 8, absolut der Spieler des Spiels. Und ja, da muss man auf jeden Fall irgendwie, ja, vielleicht andere Absprachen finden. Von daher, ich fand, sowohl Goller als auch Firnhaber sind nicht wirklich aufgefallen, was in so einem Spiel dann auch nicht unbedingt positiv ist, dass der Innenblock da nicht irgendwie, ja, so ein gewisses Zeichen gibt und sendet an den Rest der Mannschaft. Und deswegen, ja, ich glaube, da war so ein bisschen eher hapert's im Innenblock. Und ja, das kann passieren, dadurch, dass er jung und neu zusammengewürfelt ist. Aber in so einem Spiel ist es dann natürlich echt tödlich.
Auf jeden Fall. Kurz bevor wir auf die Abwehr gehen, hättest du dann zweite Halbzeit nochmal Torwart gewechselt und nochmal Andi Wolf gebracht? Oder war es richtig, dass dann dieser Song durchgezogen hat mit Bitter in der zweiten Halbzeit?
Na, schwierig. Also, ich glaube, er hat ihn nochmal für einen
7 Meter, war noch mal
Meter drin, gebracht, ja. Genau. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, also man hätte natürlich, ja, man hätte es durchaus probieren können. Also, warum nicht? Also, wie gesagt, so viel besser war Bitter jetzt nicht. Also, 2 Paraden mehr ist jetzt auch nicht wirklich viel mehr. Von daher, ja, wäre es sicherlich nochmal so ein Mittel gewesen. Vielleicht wäre nochmal mehr ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, aber. Ja, ist ja jetzt natürlich auch ein bisschen spekulativ, aber ich glaube, man hätte es durchaus mal versuchen können.
Klar, also das denke ich auch. Also der Bitter hatte so in der zweiten Halbzeit so 1-2 Dinger, wo er nah dran war, also fast Ball gehabt hätte, mit ein bisschen mehr Körperspannung hätte die auch halten können und auch einen besseren Tag macht er die definitiv weg. Deswegen hätte man vielleicht nochmal drüber nachdenken können, dann auch mit dem 7 Metern dann vielleicht nochmal sagen, okay, gut, ich lass jetzt nochmal Andi Wolf drinne, vielleicht dann nochmal, auch wenn er, wir wissen ja, wenn Andi Wolf jemanden mal einen wegnimmt, dann pusht er auch und dann ist ja noch so ist Emotionalität drin, das hätte dann auch mal vielleicht der Mannschaft nochmal einen Schub geben können. Wie gesagt, das wäre vielleicht eine Option gewesen. Natürlich, du hast angesprochen, die Abwehr, das große Problemfeld. Bahindi, den 2,6 Meter Riesen, 130 Kilo Koloss, konnte man einfach nicht aufhalten. Wird in der deutschen Mannschaft dann für so einen Spieler auch so ein bisschen, ja, die Gegenmasse, also wenn ich mir jetzt Angola und Firnhaber angucken, die sind athletisch top und so, aber die haben halt nicht so eine Masse, um halt dann gegen so einen, ja, Kolosse wirklich da irgendwie was gegenzusetzen. Das fehlt einfach auch auf den Halbpositionen, ist es ja ähnlich. Da hat man jetzt nicht so die kräftigen, die 120 Kilo Leute, die dann auch einmal mal wegschieben können.
Ja, weiß ich gar nicht. Also Goller hätte ich das eigentlich schon zugetraut, da noch ein bisschen besser gegenhalten zu können. Auch Julius Kühn sollte es halt eigentlich können. Aber ob du Kühn dann wirklich auf die Position in den Innenblock stellst, ist dann halt auch die Frage. Eine interessante Option wäre ein Antonio Metzner noch gewesen. Aber da kann ich Gislason auch verstehen, dass er da nicht einen WM-Debütanten in so einem engen Spiel reinwerfen will. Deswegen glaube ich, ja, hat man da gesehen, dass dieser Kader nun mal auch in irgendeiner Weise limitiert ist und man quasi mit dem arbeiten muss, was man so hat. Und in dem Spiel ging Gislason da wahrscheinlich so ein bisschen die Optionen aus, was das Spiel gegen den Kreisläufer anging. Deswegen, ja, ist es, finde ich, ein bisschen schade, dass Goller da, vor allem Goller, finde ich, hätte ich da, wie gesagt, mehr zugetraut, dass er da nicht so, ja, gut gegenhalten konnte. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es halt auch für ihn seine erste Weltmeisterschaft in so einem Spiel dann abzuliefern, ist dann halt bei so einer neuen Konstellation auch immer ein bisschen schwierig.
Natürlich, also ich meine, er ist noch wirklich jung, er steht am Anfang seiner Karriere und er kriegt jetzt mehr und mehr Spielzeit auch in Flensburg, darf er ja auch schon im Innenblock spielen, das heißt, er sammelt auch natürlich immer wieder internationale Erfahrungen, spielt gegen absolute Top-Leute, gegen Top-Kreisläufer, also von daher er ist auf der Entwicklung dahin, der ist noch nicht immer dann auf so einem Niveau, das ist auch klar, das soll man dann so einem jungen Mann natürlich auch entsprechend eingestehen. Was mir aufgefallen ist, Tim, was mir hat so die Beinarbeit in der Abwehr gefehlt, also da waren dann teilweise dann zu einfach Körpertäuschung und dann war dann der Spieler dann frei durch und auch gewisse Leute konnten dann aus 8 Metern schießen, Rückraum schützen, wo du denkst so, geh ran, mach ihn fest, während dann viel mehr so geschoben würde und da ja, wir haben gesagt, die Abwehr war noch nicht so gut. Mir fehlt dann der Schritt ein bisschen zu sehr und dann auch einfach mal wirklich sagen, machen mal fest, lassen einfach mal spüren, dass, wenn er ein Tor werfen will, das tut weh, um mal durchzukommen. Also das hat mir dann gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit fand ich es schon besser, aber auch da so konsequent wirklich gefühlt, dass die Abwehrarbeit auch nochmal wirklich mal auch so ein Zeichen setzt und so sagt, so, ja, Leute, jetzt hier bis hier und nicht weiter. Und das hat mir eigentlich das ganze Spiel über so konstant gefehlt.
Ja, das stimmt schon. Wobei, man auch festhalten kann, man hatte insgesamt 7 2-Minuten Zeitstrafen, also in der Hinsicht, also rein von der Zahl her war das von ja gar Zahl nicht mehr her, so ja. schlecht. Aber wofür es die dann gab, ist halt dann auch so die Sache. Also ich bin es ja eigentlich leid und über Schiedsrichter.
Ich will es auch eigentlich nicht, aber wir müssen drüber reden, ja.
Vor allem bei so einem WM-Turnier, wo natürlich auch immer eine noch härtere und rigorosere Linie gefahren wird. Das ist man mittlerweile ja gewohnt. Und es ist leider so. Aber was die beiden Schiedsrichter in dem Spiel gepfiffen haben, war selbst für die Weltmeisterschaftslinie nochmal extrem, finde ich. Also beide Mannschaften insgesamt mit 7 Zeitstrafen. Und also ich habe mich auf beiden Seiten einige Male gefragt, so, ach Leute, muss das jetzt wirklich 2 Minuten geben? Also meinetwegen 7 Meter, ja, aber also das fand ich schon echt teilweise ein bisschen fragwürdig. Ich hatte auch echt in der ersten Halbzeit Angst, dass es am Ende so ein bisschen knapp wird auf den Bänken. Also
ich habe den Tweet gesehen, ja.
Also das ist, ich verstehe es nicht. Aber na, irgendwie jedes Jahr dasselbe und das ist so ein Ding, da freut man sich dann doch schon auf den Februar, wenn die Club-Wettbewerbe wieder losgehen und wieder normal gepfiffen wird. Aber ja, keine Ahnung. Ich verstehe auch den Gedankengang des Weltverbandes da weiterhin einfach nicht.
Nee, und zumal es ja auch so war, es gab in den ersten 15 Minuten ging das ruckzuck los. Dann hattest du irgendwie so eine halbe Stunde gefühlt, irgendwie nur fast gar keine, vielleicht mal so eine vereinzelte irgendwie. Und dann fing sie hinten raus wieder an, irgendwelche Zeitstrafen zwingen, wo du so fragst, warum pfeifst du das? Also Paul Dux, der 2 Minuten kriegt, weil er den Pass verhindert. Also wo ich mir sage, okay, wenn du 2 Minuten gibst, dann musst du dem richtigen Spiel 2 Minuten geben. Dazu hat man auch noch ein Videobeweis für den Fall der Fälle, falls man sich unsicher ist. Aber ja, also das ist... Schiedsrichter, wir müssen immer drüber reden, aber es ist jedes Mal dasselbe. Es ist auch bei Europameisterschaften auch immer dasselbe. Gerade jetzt auch bei der Champions League Final vor 2-3 Wochen, wo du auch gedacht hast, was pfeifen die da eigentlich? Also, es beleidigt uns weiterhin. Das ist irgendwie kurios, warum es dann immer bei so Events, wo es auch gerade natürlich dann um mediale Öffentlichkeit geht, dann solche kleinlichen Linien gibt und wo du dir fragst, ja, warum hat der Schiedsrichter eigentlich eine gelbe Karte eingepackt, nur um ihn dann in der 50. Minute gegen die Bank der Ungarn zu geben oder wie, also das kann ich nicht verstehen, möchte jetzt aber nicht mehr darüber reden, Tim, sondern uns jetzt mit dem deutschen Angriff beschäftigen, der mal wieder Probleme hatte mit dem Chancen verwerten und sich auch gerade in Überzahlspielen enorm schwer getan hat. Also da hatten sie wirklich gar keine Lösung gefunden.
Ja, immer mehr. Das stimmt. Ein bisschen verwunderlich, muss ich sagen. Also Philipp Weber hat quasi heute mehr oder weniger durchgespielt im Angriff. Er hatte sehr gute Aktionen dabei und auch die Quote mit 5 und 6 ist vollkommen okay und wirklich sehr gut. Aber, keine Ahnung, irgendwie hatte ich nicht so das Gefühl, dass er jetzt so ein gutes Spiel spielt. Also irgendwie, weiß ich nicht, das war so ein Spiel, wo ich mir in manchen Situationen so gedacht habe, okay, das ist der Weber, den ich sehen will und gerne macht das jetzt in den nächsten Angriffen auch so. Dann kam wieder irgendwie eine längere Zeit nichts. Also, keine Ahnung, Häfner 3 von 7, auch da so der Gedanke, warum nicht einfach mal Metzner reinwerfen? Schmidt hat zwar ein bisschen Zeit bekommen, aber auch weitestgehend eigentlich nur in der Defensive, glaube ich. Deswegen auch nur 0 von 1 aus dem Feld. Also, es war wieder so ein bisschen beide Seiten des deutschen Positionsangriffs zu sehen. Einige Situationen oder einige Sequenzen in dem Spiel hat man wirklich gut durch Kreuzungen schöne Wurfpositionen für Kühn herausgeholt, die er dann weniger nutzen konnte. Also 3 von 7 ist jetzt für Kühn auch keine wirklich gute Quote. Ein, zweimal hatte man halt auch Pech mit Aluminiumtreffern. Aber also der Ansatz war wieder gut, aber man hat es halt wieder nicht geschafft, es konstant hinzubekommen. Und das ist natürlich ja sehr, sehr bitter. Gerade auch schon gesagt in der Abwehr, wenn du das dann in so einem Spiel nicht konstant abliefern kannst, dann verlierst du es dann halt am Ende mit so ein, zwei Toren. Deswegen, aber irgendwie, ja, es ist weiterhin Luft nach oben. Das steht auf jeden Fall fest.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann, also ich hätte mir von Albert Gilastron gerade im Rückraum da vielleicht mal ein bisschen mehr frischen mit dem Mann. Also ich habe mich dann irgendwie so Ende erster Halbzeit dann gefragt, was eigentlich mit Paul Drucks, der war, glaube ich, irgendwie eingeblendet und habe mich so gefragt, warum darf er eigentlich nicht spielen? Da kam erst in der, glaube ich, 37., 38. Minute erst, wo ich mir denke, Paul Drucks, der Qualität mit dem 1 gegen 1, der kann immer mal jemanden auswackeln, ist auch in der Abwehr auch immer jemand, der auch mal ein Zeichen setzen kann und so, weil er auch wirklich ein guter 1 gegen 1 Spieler ist. Also da hätte ich mir dann ein bisschen mehr erwartet und dann frage ich mich dann, okay, warum kommt auf einmal Uwe Gensheimer rein, wobei Marcel Schiller das wirklich blitzsauber gemacht hat. Gut, er hatte 1-2 Fehlwürfe mit dabei, okay. Das passiert dann schon mal, aber war eigentlich ohne Not, diesen Wechsel reinzubringen. Und da frage ich mich dann halt, ob er sich noch nicht so ganz die Formation gefunden hat, mit der er so glücklich ist und doch was ausprobiert und dann vielleicht ein bisschen zu lang was macht oder dann vielleicht dann wieder zu viel Aktionismus reinbringt, so ist das Wort. Da frage ich mich halt noch, das ist noch nicht so, wie ich sagen würde, ja, das ist die Formation, die er bisher gefunden hat, die alles in Grund und Boden spielen kann.
Ja, also ja, gebe ich dir durchaus recht, aber da muss man halt dann auch drüber nachdenken. Also er ist jetzt zwar jetzt, glaube ich, das 6. Spiel, was er als Bundestrainer jetzt hatte. Ich glaube 4 EM-Quali-Spiele und jetzt eben diese beiden WM-Spiele.
Ja, genau, müsste 6. sein. Ja.
Also deswegen, da ist es ja durchaus noch klar, dass er so ein bisschen in der Findungsphase ist. Vor allem natürlich auch, wie gesagt, mit diesem Kader. Ich fand es tatsächlich sehr überraschend, dass er Gensheimer rausgelassen hat. Hätte sich sicherlich auch nicht jeder Vorgänger von ihm getraut. Nee. Wobei man sagen muss, dass für mich absolut die richtige Entscheidung gewesen ist, weil Schiller sowohl gegen Österreich als auch gegen Uruguay im ersten Spiel wirklich der konstantere Werfer war und sehr, sehr gut gespielt hat bisher und auch heute mit 7 von 9 der beste Werfer war bei den Deutschen. Und mir ging es genauso wie dir. Ich konnte den Wechsel nicht wirklich verstehen. Aber ja, gut. Keine Ahnung, vielleicht ist es dieser Kapitänsbonus und klar, Gensheimer, weiß nicht, natürlich ist er jetzt auch der WM-Rekordtorschütze, aber trotzdem finde ich, bei großen Turnieren überzeugt er mich irgendwie trotzdem nicht so. Also ich weiß nicht, was es ist, also ich werde irgendwie, ja, irgendwie ist es, naja, aber vielleicht ist es nur so ein Empfinden und naja, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, in dem Spiel konnte ich es tatsächlich auch nicht wirklich verstehen, warum er dann den Wechsel vorgenommen hat, vor allem auch relativ früh. Also das fand ich ein bisschen seltsam tatsächlich.
Ja, zumal ja auch, glaube ich, Schiller kurz davor noch ein Tor von außen, glaube ich, gemacht hatte. Ich meine, wer hat gesagt, okay, gut, direkt nachdem, wo er den Fehlwurf geworfen hat, wo er die kurze Ecke dann Mikla dazu gemacht hat, ich gesagt, okay, hätte man vielleicht drüber nachdenken können, selbst da hätte ich es zu früh gefunden, aber danach treffe ich ihn raus zu dem, das fand ich dann noch komisch, aber ja, also wie gesagt, lass uns vielleicht noch ein Thema besprechen, bevor wir dann uns mit den anderen Mannschaften beschäftigen wollen nach einer kurzen Pause. Thema Pause, also das Thema, wir hatten ja die deutsche Mannschaft hat kein Spiel gegen Kap Verde, hat das vielleicht auch dazu beigetragen, dass man dann vielleicht, also dass so die bisschen diese 60 Minuten quasi nochmal gefehlt haben, jetzt mal davon abgesehen, ob die mit den Corona-Situationen, aber hätte das Team vielleicht nochmal mit 60 Minuten mehr Abstimmung, Einspielen und so weiter dann vielleicht noch besser abgeliefert gegen Ungarn?
100%ig. Also ich bin definitiv der Meinung, dass die Absage des Spiels, also man hätte natürlich sehr gerne diese Chance genutzt, um sich weiter einzuspielen unter Wettkampfbedingungen. Das ist immer noch was anderes als das, was dann getan wurde. Also man hat ja, oder man konnte heraushören, dass man ja dieses Spiel quasi simuliert hat im Training, in der Trainingseinheit am Sonntag. Aber das ist natürlich was komplett anderes. Und jeder weiß es, ein Trainingsspiel ist was komplett anderes. Selbst wenn du sagst, keine Ahnung, stellt euch vor, ihr liegt jetzt mit 2 Toren hinten und es sind noch 3 Minuten zu spielen, was man als Trainer ja ganz gerne auch mal macht. Es ist was komplett anderes und vor allem für diese Truppe, die so noch nie zusammengespielt hat, mit dem neuen Trainer, wäre das Spiel definitiv hilfreich gewesen. Und ja, deswegen bin ich da hundertprozentig von überzeugt, dass die Mannschaft dann auch noch ein bisschen besser gespielt hätte, noch ein bisschen eingespielter gewesen wäre. Aber ja, mit der Situation musste man halt umgehen. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund finde ich, kann man mit einem Tor gegen Ungarn durchaus verlieren und trotzdem positiv in die Hauptrunde und auf die Hauptrunde blicken.
Genau, denn dort warten drei Mannschaften, Spanien, Polen und Brasilien. Und da müssen wir mit der Überraschungsmannschaft sprechen, aber auch über eine Mannschaft, die schwächelt. Also keine der drei Teams, würde ich sagen, die sind jetzt unbesiegbar, aber dazu gibt es gleich mehr hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ich habe es angekündigt, wir wollen uns jetzt mal mit den erweiterten Gruppen beschäftigen, beziehungsweise der deutschen Hauptrundengruppe, nachdem ja jetzt klar ist, dass Deutschland, Ungarn und auch Uruguay entsprechend weiter sind. Uruguay durch den Sieg, in dem Sinne durch den Sieg am grünen Tisch, weil auch Werder das Spiel gegen Uruguay nicht antreten konnte. Deutschland jetzt mit 2 Punkten in der Hauptrunde aktuell auf Platz 3 positioniert. Und man muss sagen, Tim, jetzt kommen wir, ich habe schon gesagt, dazu kommen Spanien, Polen und Brasilien. Und die Gruppe ist in dem Sinne machbar, weil die Spanier Punkte liegen lassen haben gegen Brasilien, die aber ihrerseits nicht so überzeugt haben bisher. Und die größte Hürde könnte vielleicht Polen werden, die bisher alle positiv überrascht werden.
Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also diese Gruppe war, der Ausgang dieser Gruppe war tatsächlich sehr überraschend. Also am Ende Spanien, okay, dass sie die Gruppe gewinnen würden.
War klar, ja.
War vorauszusehen, konnte man von ausgehen, auf jeden Fall. Aber dass man bereits im ersten Spiel gegen Brasilien unentschieden gespielt hat, dann gegen Polen auch nur mit einem Tor sich gerettet hat. Also überzeugend war das jetzt bisher auch nicht wirklich. Von daher, das könnte auf jeden Fall auch ein ähnliches 50-50-Spiel werden wie gegen Ungarn. Natürlich, da braucht man unbedingt die Torwartleistung, weil einer von beiden, Perez, de Vargas oder Corrales, werden auf jeden Fall ihre Leistung bringen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dafür sind sie einfach gut genug und zu gut. Brasilien, eigentlich schon eine kleine Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen. Also klar, das Unentschieden gegen Spanien, das Spiel hätte man auch durchaus gewinnen können, aber danach gegen Tunesien auch nur Unentschieden gespielt. Jetzt gegen die Polen deutlich verloren. Das war für mich auch die Überraschung oder ja, eine der großen Überraschungen in diesem letzten Gruppenspieltag. Also, dass sie mit 10 Toren gegen die Polen verlieren würden, hätte ich wirklich nicht gedacht. Von daher, auf die Polen muss man wirklich achten. Also, wenn man die Polen spielen sieht, würde man nicht vermuten, dass sie nur aufgrund einer Wildcard dabei sind. Ich finde, sie machen das wirklich sehr, sehr gut, haben sich jetzt auch in diesem kurzen Jahr ohne wirklich große Möglichkeiten extrem gesteigert im Vergleich zur letztjährigen Europameisterschaft. Und das könnte tatsächlich sehr, sehr gefährlich werden. Also die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Aber ich finde auch, irgendwie sind gefühlt alle drei durchaus schlagbar. Und deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass man durchaus in der Gruppe noch was reißen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, zumal du auch nur einen Punkt hinter dem zweiten Platz bist, was ja auch schon mal positiv ist. Also das heißt, da kannst du auch schon mal auch auf jeden Fall dahin kommen, denn auch die Spanier müssen mit Ungarn haben, die auch noch einen harten Brocken vor der Brust. Also das ist wirklich aus deutscher Sicht, ja, sagen wir mal, gut gelaufen, sage ich es mal so. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Du hast gesagt, die Spanier bisher nicht so ganz überzeugend. Auch die Brasilianer mit einer Wurfquote von ganz nee, von 57%, da wird, glaube ich, relativ schnell klar, wo der Hase liegt. Also da sollte es eigentlich doch durchaus machbar sein. Trotzdem natürlich darf man die auch nicht unterschätzen, weil, wie gesagt, die haben auch einen Punkt gegen Spanien geholt, aber haben dann halt mit 10 gegen Polen verloren. Also da war ich schon sehr schockiert, als ich das heute gesehen habe, weil sie sich da wirklich so gar nicht stattgefunden haben. Auch die Abwehr, die ja eigentlich auch ein Prunkstück von ihnen ist, also wo sie wirklich ja auch sehr körperlich spielen und auch sehr flink auf den Beinen sind, da haben sie überhaupt nicht reinfinden können. Also da bin ich dann sehr gespannt, wie sie sich dann in der Hauptrunde dann für fangen können. Und das wird, es ist, wie gesagt, es ist machbar, es ist für die deutsche Mannschaft alle drin. Da müssen sie nicht verstecken mit den Leistungen, mit der Leistung auch gegen Ungarn, die zwar noch ausbaufähig ist, aber durchaus schon Steigerung sein kann und wo man sich auch nicht verstecken muss. Das ist für das deutsche Team wirklich aktuell fast sogar eine sehr gute Konstellation, kann man fast sagen.
Ja, natürlich muss man halt bedenken, dass Spanien, Polen und Brasilien quasi schon jetzt 2 Punkte mehr auf dem Konto haben, weil das Spiel gegen Uruguay werden sie gewinnen. Aber ja, nichtsdestotrotz, natürlich, um weiterzukommen, sollten die 3 Spiele gewonnen werden. Also, und wie gesagt, du hast es gesagt, die brasilianische Abwehr, eigentlich das Prunkstück bisher nicht wirklich so gut. Also von daher, wie gesagt, ich glaube, da ist tatsächlich einiges drin. Und ja, mal schauen. Und sie müssen halt auch alle noch gegen Ungarn. Also ich glaube, das ist wirklich bis auf Uruguay eine sehr, sehr ausgeglichene und interessante Gruppe. Generell irgendwie, ja, die Hauptrundengruppen sind schon, versprechen irgendwie einiges.
Genau. Und dann lass uns dann auch auf die weiteren Hauptrundengruppe, lass auf die Gruppe, die zweite Hauptrundengruppe kommt, die auch an dem Mittwochabend, also an dem heutigen Mittwoch, fertiggestellt wurde, die sich aus Gruppe C und Gruppe D zusammensetzt. Und die wird angeführt, wenig überraschend, von Dänemark, die ja wirklich durch das Turnier cruisen, hatten in der Vorrunde ein Torverhältnis von plus 34 und gehen in die Hauptrunde mit einem Torverhältnis von plus 25. Und das sieht schon richtig stark aus, wie sie da gegen Argentinien und Bahrain machen konnten, was sie wollten. Also da merkt man, da ist die Mannschaft auf der Mission, allen zu beweisen, dass der Ausrutscher letztes Jahr nur ein Ausrutscher war.
Ja, ich würde trotzdem noch ein bisschen abwarten, weil, also Argentinien, klar, ist ein unangenehmer Gegner oder kann unangenehm sein, aber ist jetzt auch noch nicht so der Gradmesser, aber man hatte auf jeden Fall, finde ich, also Bahrain und Kongo, die beiden Spiele konnte man gut nutzen, um sich einzuspielen. Auch Argentinien kam nach der Halbzeit kaum Gegenwehr noch. Von daher bin ich da mal gespannt, wenn sie auf die Kroaten treffen und auf Katar. Und ich glaube, das könnte vielleicht noch so ein bisschen, ja, vielleicht sogar ein böses Erwachen geben, weil die Dänen, finde ich, bisher nur nicht wirklich gefordert waren. Ich glaube nicht, dass sie wissen, wo sie stehen. Qualitativ vom Kader her natürlich, also sollten sie den Anspruch haben, weiterzukommen, das ist ganz klar. Aber da würde ich tatsächlich noch so ein bisschen vorsichtig sein und abwarten, weil ich finde, die Vorrundengruppe war jetzt noch nicht so aussagekräftig für die Dänen.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also das ist schon dann eher zweit- bzw. maximal drittklassig gewesen. Deswegen möchte man überbewerten. Jetzt kommt aus Gruppe C wirklich gar ein spannender Teil zusammen. Also die Kroaten haben die Vorrundengruppe gewinnen können, gehen aber auch ein bisschen angeschlagen mit rein. Also sie haben einen Punkt liegen gelassen gegen Japan mit dem 29-29, wo wir alle überrascht gewesen sind, haben wir letzte Ausgabe darüber gesprochen. Dann mit 2 Toren jetzt heute gegen Katar gewonnen. Also auch nur ein knapper Sieg, den sich dort sichern können. Also da merkt man schon, dass das 3 Teams sind, die auf ungefähr ähnlichem Niveau spielen, zumal die Kroaten ja auch ein bisschen mit Luka Cindric im Ausfall einen wichtigen Stütze fehlt. Und das wird dann ein harter Fight mit Sicherheit um den 2. Platz werden, weil für mich kann dieser 2. Platz nur aus einer dieser 3 Mannschaften kommen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, also für Japan wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie Argentinien und Bahrain hinter sich lassen. Ich glaube, das sollte kein so großes Problem sein. Vor allem, weil bei Argentinien, glaube ich, heute auch die beiden Simonet-Brüder gefehlt haben, die ja wirklich so das Herzstück der Mannschaft sind. Von daher glaube ich, dass Japan mit Platz 4 auch ganz gut leben kann. Die bisher, wie gesagt, wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier spielen. Obwohl heute gegen Angola auch es sehr, sehr knapp wurde am Ende. Also am Ende mit einem Tor gewonnen. Und das stand tatsächlich auch kurz davor zu kippen. Also war ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber ja, Dänemark, Kroatien, Katar, ich glaube, das ist schon alles auf einem sehr ähnlichen Niveau. Von daher, je nachdem. Also wenn die Dänen wirklich auch so dominant und so stark auftreten wie jetzt gegen diese Teams in der Vorrundengruppe, dann könnte das tatsächlich einen Durchmarsch geben. Aber ich finde, Kroatien und Katar haben bisher gezeigt, dass sie auf jeden Fall gut sind. Vor allem Katar hat mich schon ein bisschen überrascht auch, dass sie so gut mithalten konnten, auch jetzt gegen Kroatien. Von daher, der Kreisläufer Ben Ali ist jetzt auch wieder dabei, den man aus dem Team aus den letzten Jahren auch kennt, der sehr, sehr wichtig ist für das Team. Also ich glaube auch, dass die drei Mannschaften vorne die Viertelfinalplätze unter sich ausmachen werden. Und da ist es, finde ich, schon relativ ausgeglichen.
Ja, das denke ich auch. Also da wird es mit Sicherheit dann ja sehr spannend zu sehen, inwieweit sie dann natürlich gegen die anderen bestehen können und dann vielleicht dann dem einen oder anderen vielleicht sogar Dänemark einen Punkt abbringen kann. Und das könnte dann vielleicht schon der ausschlaggebende Punkt sein, um sich dann vielleicht den zweiten Platz in der Hauptrundengruppe zu sichern. Lass uns auf die zwei Gruppen kommen, die man auf der offiziellen Seite von der IAAF aktuell noch nicht findet. Also Stand 23:07 sind sie immer noch nicht auf der Seite. Deswegen müssen wir uns anderen Seiten bedienen, um dort entsprechend natürlich zu gucken, wie es dann genau aussieht. Und lass uns mit der Gruppe E anfangen, die wir ja als eine der wirklich spannendsten Gruppen ausgemacht haben, wo sich am Ende Frankreich, Norwegen und die von der Couch gestarteten Schweizer diesen Plätze sichern haben können, nachdem wir schon gemerkt haben, dass die Österreicher nicht mithalten konnten, hat es für sie auch nicht gereicht. Überraschend natürlich aber auch, Tim, dass die Franzosen, wir hatten es ja schon erwähnt, die sind ja als Erster weitergehen, weil sie halt gegen Norwegen gewonnen haben. Zwar nicht immer überragend, auch die Norweger aber nicht. Das spricht natürlich dafür, dass Deutschland und dass es in der Gruppe noch spannend werden könnte, weil, wie gesagt, diese beiden eigentlichen Favoriten vielleicht oder zumindest Top-Kandidaten auf die Viertelfinalspiele schon nicht immer überzeugen konnten.
Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Eine unfassbar interessante Gruppe gewesen, vor allem die Schweizer. Also was die hier abliefern, du hast es gesagt, wirklich gefühlt am Tag, an dem das Turnier begann, von der Couch nach Ägypten und direkt im ersten Spiel Österreich besiegt, auch gegen Norwegen kein schlechtes Spiel gemacht, aber am Ende mit 6 Toren verloren. Und gegen Frankreich wäre halt auch fast ein Punkt drin gewesen. Andi Schmid mit 10 Toren. Am Ende 24-25 verloren. Also das war auch sehr, sehr knapp. Die Norweger scheinen sich zumindest ein bisschen gefangen zu haben, mit wirklich relativ komfortablen Sieg gegen die Schweizer und auch mit einem deutlichen Sieg gegen Österreich. Aber für mich weiterhin zu abhängig von Sargosen. Also Sargosen hat bisher im Schnitt 10 Tore pro Spiel gemacht. Also er steht jetzt bei 30 Toren nach 3 Spielen und das ist schon ziemlich ordentlich. Also er hat 1/3 der Tore der Norweger gemacht. Das ist schon eine ordentliche Quote und zeigt, glaube ich, wie abhängig sie von ihm sind im Moment noch. Das könnte, wie gesagt, finde ich, der Mannschaft am Ende wehtun. Frankreich, sehr überraschend. Wie gesagt, das Spiel gegen Norwegen auch am Ende wirklich seriös, komfortabel zu Ende gespielt. Gegen Österreich keine Probleme gehabt. Aber dann halt auch eben dieses Spiel gegen die Schweiz, wo es knapp war. Zudem ist der Torwart Wesley Pardin mit einer Knieverletzung jetzt raus. Musste abreisen, der im ersten Spiel ja den Sieg gesichert hat. Mit seiner überragenden Quote. Da muss man dann jetzt auch erstmal abwarten, ob Girard seine Leistung konstant abliefern kann. Das könnte, glaube ich, echt kritisch werden für die Franzosen, falls er eben die Leistung nicht bringen kann. Aber ansonsten finde ich generell diese Hauptrundengruppe die mit Abstand interessanteste irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Und das liegt nicht nur an den drei genannten Teams, die wir schon erwähnt haben, sondern natürlich auch an den weiteren drei, die noch mehr dazukommen. Jetzt vielleicht mal Algerien außen vor gelassen, die ja wahrscheinlich der Punktelieferant sein werden für die Parallelgruppe. Mit Portugal und Island sind aber trotzdem zwei Teams mit dabei, die auch gerade Portugal bewiesen haben, dass sie gegen die Top-Mannschaft mithalten können. Ich denke, die Franzosen, die können davon ein Lied singen, wie sie gegen sich schwer getan haben. Und auch die Isländer haben bewiesen, dass sie gegen Portugal gut mithalten konnten und haben auch ansonsten ihre Spiele gegen Marokko und Algerien klar gewinnen können. Also das spricht dafür, dass das und dass die zwei für die anderen Teams sehr unangenehm werden können.
Da gehe ich auf jeden Fall mit und 24. Januar 15.30 Uhr, dick im Kalender markieren, Portugal gegen Frankreich am letzten Spieltag der Hauptrundengruppe. Da könnte es ums Viertelfinale gehen und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann ist Portugal für mich immer noch der leichte Favorit und ich finde, also sie haben wirklich ein sehr interessantes Turnier hinter sich hier bisher jetzt oder eine sehr interessante Vorrunde hinter sich. Das erste Spiel gegen Island knapp gewonnen. Da waren sie wirklich dieses Stückchen besser. Dann die erste Halbzeit gegen Marokko war eher mittelmäßig. Haben sie dann in der zweiten Halbzeit überragend gespielt und 21-8 für sich entscheiden können. Gegen Algerien dann wieder ohne Probleme durchmarschiert von vorne bis hinten. Wirklich überragend gespielt. Also ich glaube, die Portugiesen könnten wirklich das Viertelfinale erreichen und auch gegen vom Namen her vermeintlich stärkere Gegner wie Frankreich und Norwegen echt für Furore sorgen. Und also mich würde es nicht wundern, wenn sie hier vielleicht sogar am Ende mit 10-0 Punkten durchgehen. Also alle drei Spiele gewinnen. Das würde mich nicht wundern. Ob so passiert, ist die andere Sache. Aber irgendwie glaube ich an die Portugiesen. Und ich glaube, die sind bereit, hier ordentlich voranzukommen.
Ah, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage, Tim. Das muss ich, glaube ich, hier mal so erwähnen. Also, dass sie mit 10-0 Punkten durchgehen. Also, wenn sie das machen, Tim, dann ziehe ich meinen imaginären Hut und die nächsten Kaltgetränke auf mich, das hast du dir sicher. Aber ob es wirklich passieren wird, ich bin sehr gespannt. Wir werden es ja schon direkt am Donnerstag sehen. Also, wenn ihr unsere Aufnahme hört, ganz anmarkieren, 18 Uhr, Sportdeutschland TV. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Eurosport überträgt, Portugal gegen Norwegen. Da werden wir schon mal sehen, ob die Portugiesen dann noch gegen Norwegen bestehen können und ob dann Norwegen auch unabhängig von Sargosen, der überragend spielt und fast ein Drittel der Tore der Norweger bisher geworfen hat, da auch jemand gibt, der da mithalten kann und der das dann spannend macht. Also da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt auf diese Partie. Das ist ganz, ganz dick auf jeden Fall anmarkiert. Dann lass uns zur vierten Hauptrundengruppe kommen, die angeführt wird von, wer hat es nicht anders gedacht, den Schweden. Mein Tipp fürs Viertelfinale, ich hatte es ja erwähnt. Die Schweden gewonnen durch ihren Sieg gegen Ägypten mit dem knappen 24-23 führen sie die Gruppe an. Aber auch die finde ich, irgendwie ziemlich interessant, weil da so viele so Ausländernamen mit, wir hatten es ja schon in der Vorstellung gesagt, haben, gut, ja, das ist irgendwie so kein großer Name mit dabei, da kann alles passieren. Und da ist auch vielleicht die größte Überraschung des Turniers mit dabei, mit dem Team des russischen Handballverbandes. Das heißt, wir wissen alles, dass es Russland ist und die bisher wirklich in der Gruppe, also hätte ich nicht gedacht, dass die das gewinnen können.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ähnlich wie Polen, auch nur aufgrund einer Wildcard dabei, weil eben die letzte Europameisterschaft nicht wirklich gut war. Aber sie kommen hier mit 3-2-1 Punkten in die Hauptrunde, konnten wirklich überzeugen. Und vor allem der 6-Tore-Sieg gegen Slowenien, den fand ich wirklich sehr überraschend und sehr überragend. Also ganz, ganz stark. Das muss man hervorheben aus der Vorrundengruppe. Haben sie auch gewonnen. Also auch das hätte ich beileibe nicht gedacht, dass sie hier mit 5-1 Punkten die Vorrundengruppe gewinnen. Also das ist schon echt sehr, sehr gut, was die da gemacht haben. Und ja, von daher Slowenien und Weißrussland, ja, bin ich tatsächlich auch noch nicht so ganz schlau geworden. Also klar, Slowenien hatte dieses deutliche Ding gegen Südkorea dabei. Auch gegen Weißrussland haben sie dann gut gespielt und gewonnen, knapp mit 4 Toren. Aber eben auch diese Niederlage gegen die russische Mannschaft und das könnten vor allem, finde ich, so dieses Duell Slowenien gegen Ägypten, das wird, denke ich mal, entscheidend sein, um da vorne noch reinzukommen. Und also, ja, die ist auch sehr, sehr offen. Das ist tatsächlich sehr offen. Ich könnte mir da auch einiges vorstellen, weil dass Ägypten zum Beispiel auch gegen Schweden verliert, du hast es gesagt, fand ich auch überraschend, vor allem, weil die Ägypter, finde ich, in den ersten beiden Spielen einfach durchmarschiert sind gegen Chile und gegen vor allem gegen Nordmazedonien mit 19 Toren gewonnen. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und also bei der Gruppe bin ich tatsächlich nur so ein bisschen ratlos, wer da am Ende die ersten beiden Plätze belegt. Ich glaube, das könnte tatsächlich noch jeder werden, vielleicht abgesehen von Nordmazedonien.
Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Aber, also die haben mich richtig abschießen lassen bisher. Also das war echt schwach.
Aber selbst Weißrussland, finde ich, könnte, wenn sie das Potenzial, was ihnen vor dem Turnier zugesprochen wurde, komplett ausschöpfen, könnten die vielleicht auch nochmal irgendwie da vorne reinschnuppern. Aber das ist natürlich ein weiter Weg für sie mit nur einem Punkt jetzt. Aber glaube ich, da kann auch einiges passieren.
Ja, also für Weißrussland geht es nur, wenn sie alle drei Spiele gewinnen. So, und damit wirst du schon entdeckt im ersten Spiel jetzt am Donnerstag, also bei heute sehen, wenn ihr es hört, 15:30, da wird es schon darum gehen. Wenn sie gegen Schweden nicht gewinnen, dann wird es schon ganz, ganz schwierig. Also da kann man dann schon relativ schnell absehen, ob es dann funktioniert oder nicht. Aber wie gesagt, Schweden stehen zwar auch gut da und haben auch bisher gut gespielt, aber da kann wirklich vielleicht dann was gehen, wenn man da mit einem gewisser Selbstbewusstsein rangeht. Beziehungsweise wir müssen aufpassen, das wurde mir gestern nochmal erklärt. Das heißt nicht Weißrussland, sondern Belarus, da sind die Belarusser sehr bedenkt drauf, deswegen nennen wir sie jetzt lieber ab sofort Belarus, das ist für sie, da fühlen sie sich wohler mit, das ist dann ein bisschen was anderes, als wenn es heißt dann Weißrussland, weil sie ja jetzt eigentlich unabhängig sind von Russland, deswegen noch ein bisschen richtige Namensgebung um 23.07 Uhr am Mittwoch, also 23.17 Uhr am Mittwoch, also das wollten wir euch auf jeden Fall auch noch mitgeben. Ja, wir freuen uns auf eine spannende Hauptrunde. Ich denke, da gibt es einiges, was euch auf jeden Fall angucken sollte. Dann hoffen wir natürlich auch möglichst störungsfrei. Da gab es bisher bei Sportdeutschland so ein oder andere Problem ein bisschen. Da hoffen wir mal, dass sie das in den Griff bekommen, dass wir dann alle Spiele dann sehen können. Natürlich hoffen wir der deutschen Mannschaft, dass sie möglichst gut sich präsentieren wird. Und dann schauen wir mal, was bereithalten wird. Uns wird natürlich dann wieder geben, wenn das nächste deutsche Spiel gespielt worden ist. Das müsste dann, wenn mich nicht alles täuscht, Donnerstagabend sein, 23.30 Uhr. Genau, das ist das deutsche Spiel gegen Spanien, 18.01 Uhr am Donnerstag, so, jetzt. Freitag. Ich bin jetzt total, Donnerstag, so, jetzt, ich bin total durcheinander, Leute, vergesst alles, was ich irgendwie gesagt habe, ich kriege die Tage gerade durcheinander. Donnerstag, Mittwoch sind die Hauptrunde 3 und 4 und Donnerstag 1 und 2, jetzt nochmal ganz richtig. Ist schon spät, deswegen wollen wir uns jetzt verabschieden. Lasst uns gerne Rezension da bei iTunes, 5 Sterne natürlich am liebsten, aber auch gerne Feedback von eurerseits. Was möchtet ihr gerne hören? Worüber sollen wir reden? Wir sind da offen für jegliche Art von Feedback. Natürlich dürft ihr mit uns auch in Kontakt treten und auch gerne mal ein Follow da lassen bei Twitter. Tim ist mit seinem Handle tim_detdetmar23 zu finden. Bei mir ist es seppmaster56 und da gibt es natürlich auch die Tage über nur über Handball. Natürlich ist ja ganz, ganz klar, da geht es darum, die Spiele zu begleiten. Dann schauen wir dann mal, was die kommenden Spiele noch für uns bereithalten werden und wer dann am Ende sich in den Hauptrunden durchsetzen wird. Ihr werdet es hier hören bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.